Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier am Spielboden bei den neuen Spielräumen. Heute mit dem Thema Die soziale Schere geht unter die Haut. Ich habe bei allen Diskussionen in den letzten Jahren über die Finanzkrise, die Bankenkrise und so weiter immer wieder so argumentiert, dass ich der Meinung war, dass vernünftige Reiche oder auch vernünftige Mächtige ebenso ein großes Interesse an einer halbwegs fairen Verteilung der Güter haben müssten, da die Welt, in der sie leben, ja auch für sie unattraktiv wird, wenn sie mit ihren Ferraris ständig in Schlaglöcher fahren, wenn ihre Villen ständig ausgeraubt werden und wenn sie keine gut ausgebildeten Arbeitskräfte mehr bekommen, weil das Bildungssystem da niederliegt. Dass also das Profitstreben oder die Gier doch ab einem gewissen Zeitpunkt als unrentabel erlebt werden sollte. An diese Idee habe ich immer gewisse Hoffnungen auf eine vernünftige Politik geknüpft. Jedoch kann es schon sein, dass ich hier blauäugig bin und gleich eines Besseren belehrt werde. Ob das so ist, werden wir heute vielleicht von unserem Gast Martin Schenker erfahren. Er ist Sozialexperte der Diakonie und Mitinitiator der Armutskonferenz und ich möchte ihn hiermit für sein Kommen danken und für die weite Anreise ebenso. Danke, guten Abend. Ab dieser Stelle übergebe ich die Moderation des Abends wie immer an den inhaltlichen Kopf der neuen Spielräume, August Gechter. Er ist Soziologe beim Zentrum für soziale Innovation in Wien und wird hier gleich das Mikrofon übernehmen. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten und anregenden Abend hier bei uns. Dankeschön.
Danke, Andreas. Also wie der Andreas schon gesagt hat, ich bin dafür verantwortlich, dass jetzt der Martin Schenk da ist. Das Thema des heutigen Abends, wie soll ich sagen, ging auf eine Anregung aus dem Publikum zurück. Eigentlich war nicht meine Idee, obwohl ich mir schon bei verschiedenen Gelegenheiten überlegt hatte, dass die Sachen, die der Richard Wilkinson macht, der Wert wären, hier einmal präsentiert zu werden, habe ich nie dann den Schritt weiter gedacht, mir zu überlegen, und wer das denn auf Deutsch tun könnte. Und erst wie das dann von Günter Hagen, der jetzt eigentlich bei der Chorprobe sein sollte, statt hier herinnen zu sitzen, dann an mich herangetragen worden ist, dann habe ich diesen Schritt weiter gedacht und habe mir überlegt, wer kann das machen. Und dann gibt es glücklicherweise den Martin Schenk, weil der kann das machen. Er ist eine wichtige Person bei der Armutskonferenz, das denke ich, wissen die meisten von euch. Er ist außerdem in Wien stadtbekannter Radio- und Fernsehstar und ich freue mich sehr, dass er sich die Mühe gemacht hat, hierher zu kommen, und ich freue mich, dass doch relativ zahlreich Leute gekommen sind und die Gelegenheit wahrnehmen, diese Informationen, die der Martin uns jetzt bringen wird, aufzunehmen. Es ist nachher noch Zeit, einige Zeit für Diskussion, und hinterher ist dann noch im Foyer draußen, alle, die Eintritt gezahlt haben, kriegen dann draußen auch noch ein Getränk vom Spielboden spendiert, ein kaltes Getränk, und da draußen liegen auch die Bücher auf, deren Autor der Martin ist, und das sind doch jetzt schon etliche, zum Teil auch sehr dicke, und die, wie gesagt, stehen da draußen zur Verfügung. Martin, danke fürs Kommen. Kann ich dich bitten, jetzt hier den Platz vom Mikrofon zu übernehmen?
Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe mir vorgenommen, so eine halbe Stunde ungefähr, ich weiß nicht, ob ich es genau schaffe, aber so ungefähr, zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen länger. Und das Zentrale ist, das steht eh schon oben, die These, dass die soziale Schere unter die Haut geht. Damit tue ich schon zwei Dinge ansprechen, nämlich dass zum einen Ungleichheit oder Dinge, die, wenn die Gesellschaft auseinandergeht, es auch etwas passiert, was nicht nur sozusagen ökonomische, harte Facts sind, sondern auch zarte, weiche Sachen wie Dinge, die wir unter der Haut spüren. Und was ich damit meine, tue ich dann noch genauer erzählen. Ich möchte es in fünf Schritten machen. Das erste, Ihnen darlegen, warum die soziale Schere teuer ist und kostet. Also die Frage, was nicht dem guten Leben dient. Das zweite, über Lebensmittel. Das sind Mittel, die wir nicht zwar nicht essen können, essen müssen, die aber trotzdem zentral sind, um ein gutes Leben zu führen. Das Dritte, über Gratifikationskrisen zu sprechen, das sagt uns etwas darüber aus, warum die soziale Schere unter die Haut geht. Da kann man es ein bisschen besser verstehen, was dieses Zwischending ist, was diese Variablen sind, die Faktoren sind, die sozusagen zwischen Ungleichheit und Lebensqualität stehen oder mangelnder Lebensqualität stehen. Über Stress und Beschämung, ein weiterer wichtiger Faktor, der da eine Rolle spielt und am Schluss noch so um ein bisschen ganzheitlich auch in sozialpolitischen oder ökonomischen Fragen von Schlüsseln und Schlössern Ihnen etwas berichten. Aber ich fange an, ich arbeite ja selbst eben bei der Diakonie und da auch immer wieder einmal in der Woche in der Sozialberatung oder konkret mit Leuten, die am untersten Rand der Gesellschaft leben, die also armutsbetroffen sind. Und es gibt alle zwei Wochen ein Treffen in der Sozialberatungsstelle, wo sich eben Straßenzeitungsverkäufer und Verkäuferinnen, Leute aus den Mutter-Kind-Heimen, aus den Frauenhäusern, aus Leute, die Psychiatrie-Erfahrungen haben, eben eine ganz bunte Runde eigentlich treffen, zum einen zum Austausch, aber auch um Rechtsberatung zu bekommen. Und es gibt jedes Mal ein Thema. Also jedes Mal überlegen wir uns, was soll das Thema sein, über das wir diskutieren und sprechen. Und letztes Mal war das Thema dran, das gute Leben. Klingt sehr abstrakt. Und die Frage war, was stellst du dir vor oder was fällt dir ein, wenn du hörst, was denn ein gutes Leben sei? Und ich habe mitgeschrieben, was denn da für Antworten kamen. Für Maria zum Beispiel gehören zu einem guten Leben, sagt sie, gute Bus- und Bahnverbindungen. Unbedingt dazu. Warum? Weil sie sonst gar nicht herkommen könnte und nicht mobil wäre und auch keine Freiräume hätte. Anna sagt, sie kann sich ein gutes Leben ohne Musik nicht vorstellen. Peter fallen zuallererst Bücher ein, Zitat, er sagt, die braucht er, damit die Welt größer wird. Margot ist ein Platz zum Wohlfühlen besonders wichtig. Irene weist auf die Leichtigkeit hin. Das ist auch kein Wunder, weil ihr Leben, ihr Alltagsleben ist auch ein sehr gedrücktes und hat sehr viel auf den Schultern. Und Baruch, für ihn ist ein gutes Leben sinnvolle Arbeit und gerechter Lohn. Allein an dieser schnellen Runde merkt man, und wahrscheinlich, wenn wir es hier in der Runde machen würden, dass die Idee von einem guten Leben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen sind, die vielerlei sind und miteinander offensichtlich in einem gewissen Sinne auch etwas zu tun haben. Was interessant ist, man sieht bei dieser Umfrage gleich, es geht um Ressourcen und um Güter und um Geld. Baruch sagt, es geht um gerechten Lohn. Aber es geht auch um ganz andere Dinge, die weichere sind, wie Anerkennung, was war die Leichtigkeit, ein Platz zum Wohlfühlen, Bücher, Musik. Also sozusagen Hartes und Weiches, Zartes und Hartes gleichzeitig gehören offensichtlich für uns, wenn wir darüber nachdenken, wo wir uns ein gutes Leben vorstellen. Entscheidend ist somit sozusagen die Frage immer, und das führt uns dann sozusagen zu dem Thema hin, wenn es um Fragen der Verteilung geht, dass es immer um die Verteilung von Gütern geht und von Ressourcen und von Einkommen zum Beispiel, von Geld, ein zentrales Gut in einer Marktwirtschaft, aber immer auch um die Verteilung von Lebensqualität, Wohlbefinden, Gesundheit, sozusagen von Gütern, die sich jetzt nicht direkt ökonomisch bewerten lassen. Es geht darum, was Menschen haben, aber immer auch darum, was sie tun und was sie sein können. Wenn Sie sich anschauen, Lebenszufriedenheit zum Beispiel, dann könnte man sagen, Geld macht glücklich, weil es so ist. Alle Studien, die wir kennen, zeigen, dass mit dem steigenden Haushaltseinkommen auch die Lebenszufriedenheit zunimmt. Aber nicht unendlich, da gibt es eine Sättigung, ab ungefähr Wert über den Median, gibt es eine gewisse Sättigung, da ist ein zusätzliches Haushaltseinkommen bringt keine höhere Lebenszufriedenheit, aber ganz unten sehr wohl ganz stark, besonders bei den untersten Einkommen, ist eine Erhöhung des Einkommens ein ganz starker Sprung der Lebenszufriedenheit. Anders ist das bei Lebenserwartung und bei Gesundheit. Da steigt dieser Wert linear, also sozusagen wie ein Gradient, mit jeweils einem höheren Haushaltseinkommen fällt das Krankheitsrisiko, steigt die Gesundheit und steigt die Lebenserwartung an. Und zwar wird nicht gesättigt, sondern geht weiter bis zu den Reichsten hinauf. Also da gibt es einen wirklichen Gradient, das zeige ich Ihnen dann noch später. Wenn Sie in Wien Im ersten Bezirk, das ist der reichste Bezirk, in Wien in die U-Bahn einsteigen, das ist die U3, glaube ich, ja die U3 in Wien, und sie fahren damit in den ärmsten Wiener Bezirk, das ist der 15. Bezirk, dann liegen zwischen diesen beiden Bezirken ungefähr 4-5 Minuten an U-Bahnfahrt, aber es liegen auch über 4 Jahre an Lebenserwartung zwischen der jeweiligen Bevölkerung, des ersten und des 15. Bezirks. Man kann sich das Ganze noch einmal anschauen, auch nach dem Sterberisiko bei Hitze nach Wohnkosten, das sind wieder die Wiener Bezirke, nach den Kosten des Wohnens, in dem Fall nach Eigentumswohnungen, und die Lebenserwartung, und Sie sehen, es gibt einen direkten Zusammenhang. Das ist eine Studie, die eigentlich, ist eigentlich um Klimawandel gegangen, aber da hat es sozusagen auch diese Ergebnisse gegeben, dass quasi diejenigen Bezirke, die ärmeren Bezirke, auch das Sterberisiko bei Hitze am größten ist. Das kennen wir auch aus Paris, oder waren das diese großen Hitzetoten, dass gerade die in den Gegenden, in den Bezirken waren, wo auch am wenigsten sozioökonomischer Status der Bevölkerung und der Einwohner es gibt. Was nicht dem guten Leben dient, das zeigt uns schon jetzt. Was steht diesem guten Leben entgegen? Das ist jetzt eine Grafik des schon angesprochenen Richard Wilkinson, der gemeinsam mit Kate Pickett, das sind englische Epidemiologen und Sozialforscher, eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht haben, die die Grundidee gehabt haben, wie wirkt sich soziale Ungleichheit, die soziale Schere auf die Lebensqualität in den reichen Ländern aus. Das sind alles sozusagen reiche OECD- und Industrieländer, die hier gezeigt werden. Auf der unteren sehen Sie Einkommensungleichheit, das ist Income Inequality, das sind Haushaltseinkommen, da wird mit dem Gini-Koeffizienten, das ist ein Maß für Ungleichheit, gemessen. Auf der anderen Achse sehen Sie zahlreiche Lebensqualitätsindikatoren wie Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, wie viele Leute sitzen im Gefängnis, wie viele Teenager-Geburten gibt es, wie ist das Vertrauen, Trust in einer Gesellschaft, sind die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten, Social Mobility, also die Aufstiegsmöglichkeiten von Kindern aus Elternhäusern mit geringerem Einkommen. Und Sie sehen, das Ganze ist dann eine Regressionsgerade statistisch, und da sind Länder an dieser Gerade. Und wenn es so ist, dass sich diese Länder ganz eng an diese Gerade anschmiegen, dann zeigt es, dass es einen großen Zusammenhang gibt. Und zwar in dem Fall, je größer die soziale Schere in einem Land ist, desto geringer ist in diesem Land die Lebenserwartung, desto höher die Kindersterblichkeit, desto mehr Leute sitzen im Gefängnis, desto höher sind die Teenagergeburten, desto geringer ist das Vertrauen in der Gesellschaft und desto geringer die soziale Mobilität von unten nach oben. Wenn Sie sich anschauen, welche Länder schneiden da gut oder schlecht ab, schlecht schneiden überraschend ab, Länder wie die USA, überraschend, können wir sagen, ob es überraschend ist, die USA ganz oben, ist eigentlich ein Ausreißer, aber auch Portugal, das ist vielleicht erwartbarer, aber auch UK, Großbritannien, Neuseeland. Gut schneiden ab im Wesentlichen die skandinavischen Länder, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark. Österreich liegt immer vorne dabei, nie ganz on top, aber immer vorne dabei. Was interessant ist auch da zu sehen, ist, dass es offensichtlich nicht allein das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftskraft ist, die für die Lebensqualität ausschlaggebend ist, sonst müsste die USA oder auch Großbritannien hier viel besser abschneiden, sondern es dürfte neben dem Bruttoinlandsprodukt noch viel wesentlicher die Frage sein, wie die Unterschiede zwischen uns sind, die eine Auskunft darum geben, wie die Lebensqualität in dem jeweiligen Land beschaffen ist. Wenn wir uns jetzt einen hinausholen, den ich für interessant finde, diesen Trust-Indikator, diesen Vertrauensindikator, da wird gefragt, den meisten kann man vertrauen. Und dann können Sie mit Ja oder Nein antworten. Das ist mehr so eine Bauchgeschichte, den meisten kann man vertrauen, Ja oder Nein. Unten ist wieder die Einkommensungleichheit, Haushaltseinkommen, Gini-Koeffizient und dasselbe wie vorher, wieder mit den reichen Ländern gemessen. Sie sehen, es gibt wieder einen Zusammenhang, keinen so starken mehr wie vorher, aber doch. Und Sie können hier wieder sagen, je größer, je höher die soziale Schere zwischen unten und oben aufgeht, desto weniger Leute können auf die Frage, den meisten kann man vertrauen, mit Ja antworten. Es sind auch wieder die gleichen Länder, die gut oder schlecht abschneiden. Sie sehen, es schneiden eigentlich USA wieder schlecht ab, Portugal, UK, diese also verschiedenen angelsächsischen Staaten. Gut die nordischen, skandinavischen Staaten und Österreich wieder irgendwie so in der Mitte dabei. Wie kann man sich das erklären? Eine erste Erklärung wäre, dass es etwas zu tun hat mit den weichen, zarten Faktoren, die ich vorher schon angesprochen habe, mit der Verteilung, dass die Verteilung von Gütern und Geld auch etwas zu tun hat mit der Verteilung von Anerkennung, von Wohlbefinden, von Respekt, von Chancen. Lerne ich den Geschmack vom zukünftigen Leben als Konkurrenz, als Misstrauen, als Verlassensein und Gewalt? Oder habe ich die Erfahrung qualitätsvoller Beziehungen, Vertrauen und Empathie gemacht? Werde ich schlecht gemacht und beschämt oder geschätzt und erfahre Anerkennung? Ist mein Leben von großer Unsicherheit, Angst und Stress geprägt oder von Vertrauen und Planbarkeit? Je ungleicher Gesellschaften sind, würde ich sagen, desto defizitärer sind diese psychosozialen Ressourcen. Es gibt weniger Inklusion, das heißt häufiger das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Es gibt weniger Partizipation, also häufiger das Gefühl, nicht eingreifen zu können. Und es gibt weniger Reziprozität, also häufiger das Gefühl, sich nicht auf die Gegenseite verlassen zu können. Das Problem, das wir jetzt haben aktuell, ist, dass nach Krisen, nach ökonomischen Krisen, diese soziale Schere noch weiter aufgeht. Tony Atkinson, berühmter Sozialwissenschaftler aus England, hat sich über 40 Wirtschaftskrisen angeschaut und das wenig überraschende Ergebnis gebracht, dass immer nach den Krisen, nach einer bestimmten sozusagen Phase, die Ungleichheiten massiv zunehmen. Warum? Er sagt, die mit Ressourcen, auch die Reicheren, erholen sich nach einer gewissen Zeit, auch wenn sie verloren haben und verlieren durch die Krise, weil es noch eine Möglichkeit gibt, mit Ressourcen zu arbeiten oder auf Ressourcen zurückzugreifen, während natürlich diejenigen, die ärmer sind, in einer Krise alles verlieren oder gar keinen Job haben oder noch weiter abstürzen und die Mittelschichten unter Druck kommen. Und das ist die Situation, die wir jetzt ja in ganz Europa sehen, in unterschiedlichem Ausmaß, im Süden ganz stark, in Deutschland und Österreich noch relativ harmlos. Aber die Entwicklung sozusagen, der sehen wir uns jetzt konfrontiert. Ich war vor einigen Monaten in Berlin bei einer Tagung und gleichzeitig war auch eine Spielemesse, ganz zufällig nebenan, und mich hat das irgendwie interessiert und ich bin da reingegangen und dann ins Gespräch gekommen mit den dortigen, mit Leuten dort, die so die Spiele machen, und die Deutschen sind, habe ich dort gelernt, auch einer der innovativsten Leute in dieser Spielebranche, in dieser Spielmacherbranche. Aber was für mich interessant war, ist das Gespräch mit Marcel André Merkel, so hat er geheißen, der ein Brettspiel entwickelt, der mir gesagt, was ich tue, ich habe gesagt, ja, ich bin in der Diakonie- und Armutskonferenz und arbeite halt mit und für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und dann hat er mir erzählt, ja, Sie bei Spielen, wenn Sie ein Spiel machen, müssen Sie auf 3-4 Dinge immer aufpassen. Das Erste, was Sie aufpassen müssen, ist, dass Sie den Vorteil, wie man den Vorteil dessen, der anfängt, in den Griff bekommt. Das ist jedes eine Frage beim Spiel. Ich muss einmal anfangen und da muss man sich immer überlegen, wie kann man diesen Vorteil in den Griff bekommen. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, man muss die Selbstwirksamkeit der Spieler immer im Blick haben. Also die Leute müssen beim Spiel immer das Gefühl haben, sie können agieren. Ja? Sie haben einen Handlungsspielraum. Das Dritte war, es muss immer wieder neu Kapital ausgegeben werden. Also man muss sozusagen, es darf niemand zurückbleiben. Man muss aufpassen, dass bei einem Spiel niemand zu weit zurückbleibt, sondern durch gewisse Formen im Spiel wieder sozusagen durch Kapital oder so ins Spiel hineinkommt. Und wenn das, ich lese vielleicht vor, wir haben das mitgeschrieben. Zentral ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihr Handeln Einfluss auf den Verlauf des Spieles hat. Die Spielegestalter testen ihre Spiele mit mehreren Gruppen, bevor ein Spiel produziert wird. Dabei beobachten sie, welche Wirkung die Regeln haben und ob sich die Spieler an die Spielanleitung halten. Ein Spiel, das als gerecht empfunden wird und dessen Regeln anerkannt werden, verbinden auf ideale Weise Elemente des Zufalls, der Geschicklichkeit und des sozialen Ausgleichs miteinander. Abgeschlagene Spieler, die die Regeln als ungerecht empfinden, können sich Brettspielemacher einfach nicht leisten. Da komme ich zu dem, das passt gleich dazu, was ich Lebensmittel nenne. Das kommt eigentlich, Entschuldigung, aus der Resilienzforschung und meint ganz einfach die Frage, was macht mich stark und was schwächt mich? Was sind Dinge, die mich stärker machen und die mich schwächen, besonders auch in schwierigen Situationen? Das bringe ich jetzt deshalb, weil Sie werden gleich sehen, das hat etwas zu tun mit dem Ganzen, also mit dem, was wir vorhin angesprochen haben. Im wesentlichen Sinne sind es drei große Faktoren, diese Forschung kommt eigentlich aus der Jugendpsychologie oder Jugendpsychiatrie, auch aus der Traumatologie. Und es sind drei große Faktoren, die da sozusagen als schlagend herausgekommen sind. Der erste Faktor sind die Qualität von Beziehungen. Da geht es um tragfähige Beziehungen. Die Frage ist auch, auf wie viele Leute gibt es, auf die sie sich im Notfall verlassen können. Das sind gar nicht so viele, wenn man sich dann selber durchdenkt. Jedenfalls diese Form von qualitätsvollen Beziehungen, das stärkt Menschen. Schwächen tut Einsamkeit und Isolation. Das zweite ist, das hatten wir schon beim Spiele, bei dem Spielemacher, bei dem Brettspielemacher, den Begriff Selbstwirksamkeit, eigentlich als Selbstwirksamkeitserwartung in der Psychologie. Das meint, dass ich das Steuerrad meines Lebens irgendwie in Händen halte, dass ich Herr oder Frau der Handlungen meines Lebens bin. Vielleicht ist es klarer beim Gegenteil. Das Gegenteil ist Ohnmacht. Selbstwirksamkeit stärkt, Ohnmacht schwächt. Und das dritte dieser Resilienzfaktoren ist Anerkennung und Respekt. Das Gegenteil, das schwächt, ist Beschämung. Und nun ist es so, dass Menschen, die im untersten Einkommensbereich einer Gesellschaft leben, überproportional öfter Situationen der Einsamkeit und der Isolation erleben, Situationen der Ohnmacht ausgeliefert sind und Situationen der Beschämung erfahren als Angehörige höherer Einkommensschichten. Das heißt, diese Fragen der Schwächung und der Stärkung haben zentral etwas zu tun, wie Gesellschaften konstruiert sind und wie sozusagen das Klima, ja, das Gesellschaftsklima in einer Gesellschaft ist, sondern in einer Gesellschaft, wo die soziale Schere stärker auseinanderklafft, die stärker auseinandergeht, sind sozusagen die Erfahrungen von Isolation, Ohnmacht und Beschämung offensichtlich häufiger anzutreffen als die stärkenden Erfahrungen von Anerkennung, Selbstwirksamkeit und qualitätsvollen Beziehungen. Das braucht man nicht. Das, was besonders schwächt, sind Situationen sogenannter Gratifikationskrisen. Das ist eine Theorie von Gesundheits- und Arbeitswissenschaftlern aus Deutschland. Siegrist heißt der, wenn Sie das nachlesen wollen. Jedenfalls ist das ein Balancemodell, sagt nichts anderes, als wenn Situationen, wo ich mich total anstrenge, wo ich viel hineinpulver, wo ich viel Energie in etwas hineinlege und dafür nichts herausbekomme, keine Formen eben der Anerkennung, der Gratifikation, also der Belohnung irgendwie, das sind Systeme, die ganz stark krankheitswertig sind und die mich ganz stark schwächen. Diese Situationen der Gratifikationskrisen gehen ganz stark auf das Herz-Kreislauf-System, also die gehen ganz stark auf Herz und Kreislauf. Und es ist kein Zufall, dass gerade die Krankheiten, die auch einen ganz starken sozialen Gradienten haben, die also, das heißt, ganz stark zwischen oben und unten sich unterscheiden, wo die Ärmeren viel stärker betroffen sind als die Reicheren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wenn sozusagen das psychische System außer Kontrolle kommt zwischen Stress, den ich habe, und dafür bekomme ich keine Form der Anerkennung. Diese Form des Stresses, was muss ich vielleicht anders formulieren, dass ich das nochmal sage. Na, ich sage es vielleicht so. Wenn diese Gratifikationskrisen chronisch sind, wenn sie so über längere Zeit andauern, wenn das so nicht längere Zeit heißt, alles was länger als ein halbes Jahr ist, dann entsteht noch ein dritter Effekt, dass ich Ohnmacht spüre und kein Vertrauen mehr eigentlich habe, dass ich etwas bewirken kann. Weil alles, was ich tue und was ich, was ich leiste, dafür bekomme ich ja nichts heraus, bekomme ich keine Form von Anerkennung heraus. Und diese langen Formen von Gratifikationskrisen, die führen in Richtung Burnout und in Form von Depressionen. Das ist irgendwie das Hintergrundmodell vieler Burnout-Situationen. Und es ist auch kein Zufall, dass gerade auch das sogenannte Burnout, das hier immer so als Manager-Krankheit beschrieben wird, eine Erkrankung ist, die wir gerade auch bei unteren Einkommen sehr stark sehen. Manche Studien sagen sogar stärker als bei den wirklichen Managern, dass sozusagen diese Formen der Gratifikationskrisen viel stärker bei Menschen unter sozialen und ökonomischen Stress auftreten als bei Managern. Warum? Weil die Freiheit haben, auch diesen Stress zu unterbrechen durch ein Wochenende irgendwo, durch Urlaub, durch ein gutes Abendessen oder irgendwas. Leute, die keine Ressourcen und kein Geld haben, haben nicht die Freiheit, ihren Stress auch selbstbestimmt unterbrechen zu können. Beschämung, das war eines der schwächenden Faktoren als Gegenteil zu Anerkennung und Respekt. Scham ist kein bloß harmloses psychologisches Gefühl, wie man vielleicht meinen könnte, sondern Sikkart Neckel, Soziologe, sagt, Beschämung ist eigentlich eine soziale Waffe. Und zwar eine soziale Waffe der jeweils Status höheren gegenüber den Status niedrigeren. Warum? Beschämung ist nichts anderes als die Bedrohung des, also wenn ich den anderen in seinem Ansehen bedrohe. Scham bedeutet, dass ich Angst habe und Sorge habe, mein Gesicht zu verlieren. Und ich mache quasi den anderen zum Objekt meines Blickes. Der andere hat sozusagen nicht mehr die Freiheit, seine eigene Welt selbst zu sehen, sondern ich habe die Macht, ihm meinen Blick, meine Perspektive sozusagen aufzuherrschen, aufzuzwingen. Das ist sozusagen der Effekt der Beschämung. Das ist eine ganz starke Waffe, die auch ganz stark wirkt und die wir unter Stigmatisierung und dergleichen ja auch in der Literatur kennen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien auch, die zeigen, im Bildungsbereich, wie stark Beschämung auch wirkt zwischen Kindern. Das heißt Stereotype Threat wird das genannt, Bedrohung durch Beschämung. Das haben Forscherinnen der Weltbank in Indien, dort wo ja das Kastensystem sehr stark ausgeprägt ist, zumindest nicht offiziell nicht, aber inoffiziell ist es noch weiter vorhanden, haben sie eine Untersuchung gemacht, indem sie zuerst den Kindern kognitive Tests, Wissenstests gegeben haben und die Kinder haben halt abgeschnitten, irgendwie so im Durchschnitt, ein paar gut, ein paar schlecht, ein paar in der Mitte. Und dann hat es noch eine zweite Runde gegeben. Und da wurden die Kinder gebeten, ihren Namen zu sagen, aus welchem Dorf sie kommen und zu welcher Kaste sie gehören. Und dann wurde der Test noch einmal gemacht. Und beim zweiten Versuch war es so, dass die Kinder aus den unteren Kasten wesentlich schlechter abgeschnitten haben als diejenigen aus den oberen. Das ist die Wirkung sozusagen von Beschämung, Bedrohung durch Beschämung, wo wir nicht an uns selbst glauben können und wo wir nicht an uns selbst glauben dürfen. Dort, das sind sehr starke auch Leistungs- und Lernhemmer. Das ist für die Schule wichtig, sowas auch zu wissen. Sprung nach London, von Indien nach London. In London wurden, das ist die berühmte Whitehead-Studie, in London, im Finanzministerium Londoner Leute getestet wurden, also die Beamten getestet wurden, auch auf Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und auf die Sterberate bei Herzerkrankungen. Und herausgekommen ist, die niederen Dienstränge hatten eine bis zu viermal höhere Sterberate bei Herzerkrankungen als die oberen Dienstränge. Man hat ihnen Blut abgenommen, da kann man das Cortisol messen, als ein Anzeichen für Stress. Das ist auch so, dass die unteren Dienstränge wesentlich höhere Cortisolmengen hatten als die Beamten der oberen Dienstränge. Auch da zeigt sich, wie stark Stress, chronischer Stress, Distress, also schlechter Stress wirkt und so wieder als ein Effekt der Statusunterschiede. Natürlich ist das dort sozusagen, das ist ein ganz normales sozusagen Bürogebäude, aber diese Entwicklungen sind fein, aber sehr wirkungsvoll. Dauerhafter Stress kann zu hohem Bluthochdruck, Gefäßerkrankungen, Infarktrisiko und generell zu einer Schwächung des Immunsystems führen. kein Geld zu haben, macht dir nicht krank, sondern es sind die Alltagssituationen, die mit dem sozialen Status und mit allen damit einhergehenden Prozessen verbunden sind. Die Bedrohung des eigenen Ansehens, Demütigung, Stigmatisierung, die Verweigerung von Anerkennung, soziale Disqualifikation, all das ist mit verstelltem Aufstieg oder erzwungenem Abstieg verquickt. Höhere Ungleichheit heißt auch weniger Aufstiegschancen nach oben und auch höheres Risiko des Absturzes nach ganz unten. In Gesellschaften mit hoher sozialer Ungleichheit entsteht ein hoher Stress, die potenziellen und realen Demütigungen und Kränkungen adäquat zu verarbeiten. Prozesse der sozialen Disqualifikation sind soziale Belastungssituationen. Reale Abstiegserfahrungen, aber genauso die permanente Angst vor dem möglichen sozialen Abstieg, konstituieren ein anderes Selbstverständnis gegenüber sich selbst wie auch gegenüber den anderen. Meine Kinder sollen es einmal besser haben, sagten die Eltern. Jetzt sagen sie, meine Kinder sollen es nicht schlechter haben. Ähnlich verhält es sich mit der Erfahrung blockierten Aufstiegs, also der Frustration, trotz Leistung und Engagement keine adäquaten Lohn bzw. sozialen Aufstieg zu schaffen. Die soziale Schere geht unter die Haut und sie schneidet ins Herz. Prekär, das ist ja das Wort also für viele der neuen Arbeitsformen, die ja prekär oder Prekarisierung genannt werden. Das Wort prekär hat in seinem Begriff, wenn man den lateinischen Grundbegriff nimmt, auch sozusagen etwas von dem, was ich gerade erzählt habe, drinnen. Prekär, precarius heißt eigentlich wörtlich auf Bitten erlangt, auf Widerruf gewährt. Das ist wesentlich stärker als nur Unsicherheit, wie oft prekär übersetzt wird. Auf Widerruf gewährt, auf Bitten erlangt. Und darin ist auch das Freiheits- und Abhängigkeits, Mangel an Freiheit und die Abhängigkeit schon im Begriff, steckt schon im Begriff drinnen. Zum Schluss, Schlüssel und Schloss, da geht es darum zu sehen, das lasse ich vielleicht aus, das können wir dann in der Diskussion machen. Soll ich es erzählen? Okay. Das meint einfach, dass wenn es darum geht, darauf zu reagieren, es immer gescheit ist, und das ist eine Sache, die ich in der politischen Diskussion immer wieder erlebe, einfach viele Faktoren miteinander zu verknüpfen, was wir auch sehen, um sozusagen zum Beispiel diese Entwicklungen, die die soziale Schere bringt, der entgegenzusteuern. Ich habe jetzt 2, 3 Beispiele mit. Zum Beispiel vermeiden, heißt es, wenn es so wäre, dass die höchsten Familiengelder, wie in Österreich, Österreich hat eine der höchsten Familienleistungen im Transfersystem, also in Geldleistungen, am besten Kinderarmut verhindern würden, dann müsste Österreich eine der geringsten Kinderarmutszahlen in Europa haben. Ist es nicht, wir liegen zwar sehr gut, aber es liegen noch einige Länder vor uns. Und wenn man sich das Dänemark zum Beispiel, wenn man sich dann anschaut, was Dänemark macht, sieht man, dass es eine Kombination aus vielen Faktoren ist, die dort angewandt werden, um beispielsweise Kinderarmut zu reduzieren. Da geht es um eine bessere soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems, ein bunteres Netz von Kinderbetreuung, wie auch vorschulischer Förderung und höhere Erwerbsmöglichkeiten von Frauen. Erst die Kombination aus diesem Bündel von Maßnahmen haben offensichtlich den Effekt, um Kinderarmut zu reduzieren. Oder was auch der Minister immer sagt, der Sozialminister, Arbeit schaffen ist das beste Mittel gegen Armut, das ist natürlich richtig, aber es stimmt nicht ganz genau, weil wir haben eine hohe Zahl an Working Poor, prekarisierten Jobs mittlerweile, auch in Österreich. Da wäre sozusagen die richtige Antwort darauf, dass Arbeit, von der man leben kann, das wichtigste Element gegen Armut wäre. Oder, drittes Beispiel, Gesundheit. Man könnte sagen, man weiß, je geringer das Haushaltseinkommen, desto mehr wird geraucht. Das ist sozusagen in der Gesundheitsstatistik, kann man das sehen. Das Rauchen nimmt sozusagen mit dem steigenden Haushaltseinkommen ab. Nicht Alkohol, da ist es ganz anders, das ist viel gerechter und gleichmäßiger verteilt. Aber jetzt könnte man sagen, okay, um den Gesundheitszustand von ärmeren oder unteren Einkommen zu verbessern, machen wir Anti-Raucher-Kampagnen. Das kann man schon machen, aber es zeigt so, dass es sozusagen nicht, dass es beschränkt sinnvoll ist. Wenn man in die Daten der Statistik Austria schaut, dann sieht man, dass reiche Raucher Umgekehrt arme Raucher um 4 Jahre früher sterben als reiche Raucher. Also Sie sehen, es gibt da noch Faktoren, die neben dem Rauchen zentral sind für die Lebenserwartung. Haben wir auch schon gesehen bei der Wilkinson-Grafik. Letztes Beispiel, das ist eh sozusagen passt für den August. Das ist, was man immer sagt, wie heißt es immer, Sprachen, Deutsch lernen, sei, das ist der Schlüssel für Integration. Das ist natürlich nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Weil wenn das so einfach wäre, dann müssten die Jugendlichen in den französischen Pariser Vororten ja bestens integriert sein, weil die sprechen tadellos Französisch. Aber es gibt eben noch andere Faktoren, die entscheidend sind. Von der Frage, kann ich meine Bildung am Arbeitsmarkt überhaupt einsetzen? Wie schaut die Wohnungssituation aus? Wie schaut Unterstützung durchs Elternhaus? Gibt es Unterstützung durch die Kommune und so weiter? Also wieder viele Faktoren, die darüber entscheiden, ob Integration gelingt oder nicht. Und wenn man von einem Schlüssel spricht, dann muss man natürlich immer sich fragen, wo ist das Schloss dazu? Und kein Schlüssel ohne Schloss. Einen reden nur von den Schlüsseln, die anderen nur von den Schlössern und alle wundern sich, dass die Türen nicht aufgehen. Zurück zum Treffen in der Sozialberatungsstelle. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Was ich noch mitgeschrieben habe, Marianne sagt dann sozusagen, das war die Sache mit dem, nach der Frage nach dem guten Leben, sagt sie, eine arme Frau will ich ganz sicher nicht genannt werden. Arm sein, das klingt, das hätte ich nichts anderes zu bieten als die Tatsache, dass ich mit wenig Geld auskommen muss. Und dann sagt sie weiter, das Schlimmste in der Armut ist, dass man arm ist und weiter nichts. Das Einzige, das die anderen an mir sehen, ist meine Armut. Der Umstand der Armut definiert mich und sonst nichts. Ich bin der Blick der anderen, ich bin das Objekt der Anschauung, ich bin Armut. Das führt natürlich zu gar nichts und es verwandelt Menschen in immerwährende Opfer, passive Almosenempfänger, in Zielscheiben von Treffsicherheit, in Objekte öffentlicher Moralisierung, in Gute und Böse, in Würdige und Unwürdige. Niemals aber wird sichtbar und das sichtbar, was Marianne noch alles ist, was sie tut und was sie sein kann, wie sie handelt als Person, als Frau, als Musikerin, als gute Musikerin, die sie ist, als Mutter. Immer und immer wieder kommt das zum Vorschein, dass es gerade zentral ist, sozusagen das Harte, diese harten ökonomischen Facts zu verbinden mit den weichen, zarten Facts, wie Anerkennung, Lebensqualität, Chancen, Zuwendung. Wenn man Menschen auf Augenhöhe begegnet, sie ernst nimmt, Raum gibt, an ihre Möglichkeiten glaubt, dann können sie wachsen. Das ist wie eine Inventur der verborgenen Talente. Das ist etwas vom guten Leben, würde ich sagen. Denn es geht nicht nur darum, was Menschen haben, sondern immer auch, was sie tun und was sie sein können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Martin. Gibt es spontane Fragen?